15% plus 1,6 ist weniger als 30. Du senkst 30, um 17% ungefähr zu zahlen. Das ist eine legale Möglichkeit, Steuern zu sparen. Du kannst deine Miete dann auch entsprechend darauf anpassen. Wenn du eine Firma gründest, dann erwarte ich von dir, dass du im Kopf committed bist auf Gewinn. Umsatz ist Schall und Rauch und für den Arsch. Es muss was hängen bleiben.
Kinzel Mindset. Dein wöchentlicher Arschtritt.
Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Podcast. Heute ist es wieder soweit. Ich schmeiß drei Tipps raus, die du in deinem Leben gebrauchen kannst, wenn du Unternehmer bist oder Unternehmer werden möchtest. Was machen wir heute? Heute geht es um das Thema Steuern sparen. Ja, ganz viele Menschen kommen zu uns und sagen, Mensch, Jörg, wie kann ich Steuern sparen? Ja, als Unternehmer sage ich dir ganz offen, natürlich nervt's, wenn man Steuern zahlt, da gibt's keine Diskussion. Und dieser Wille, dieser Wunsch nach, ich möchte Steuern sparen, ist, glaube ich, normal, würde ich jetzt mal behaupten. Man hat immer das Gefühl, man zahlt zu viel. Man hat immer das Gefühl, man verdient Geld und dann wird's einem sofort weggenommen. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, dieses Land muss ja irgendwie laufen. Das heißt, eine gewisse Steuereinkunft brauchst du. Wir haben halt keine, wie jetzt zum Beispiel die arabischen Länder, die vielleicht von der Steuer ein bisschen weniger abnehmen als jetzt hier bei uns. Die haben halt Einnahmemöglichkeiten wie ein Erdöl oder vielleicht sogar der Tourismus in einem größeren Maße, weil halt vieles in staatlicher Hand oder in königlicher Hand liegt. Das heißt, die haben andere Einnahmequellen und müssen sich nicht direkt an den Menschen im Land bedienen. Und das ist halt so ein Punkt, wo wir Deutschen so ein bisschen hadern. Wir wollen sehr viel von diesem Land. Wir möchten gute Schulen. Wir möchten nach Möglichkeit auch Sicherheit. Da ist immer so ein Hin- und Hergerisse. Ja, Sicherheit auf der einen Seite, Datenschutz auf der anderen Seite nicht. Das ist zum Beispiel so ein Thema in Dubai, ne? Das ist ja alles wird überwacht. Das zahlt der Staat. Wenn du irgendwas tust, wirst du sofort aufgenommen. Das würde in Deutschland gar nicht funktionieren, weil da alle nach dem Datenschutz schreien. Mir persönlich wäre das völlig scheißegal, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil wenn ich nichts Böses tue, in Dubai passiert mir ja auch nichts. Und dann sollen mir halt die Leute zugucken, wie ich über die Straße laufe. Wenn auf der Straße mir aber einer meine Uhr wegnimmt oder mein Auto klaut, dann hätte ich schon ganz gerne einen Zugriff. Oder aber, was genauso ist, wenn mir jemand unterstellt, ich hätte etwas getan, kann ich in Dubai halt relativ zügig sagen, hey, ich lass mal bitte Uhrzeit, Datum, Ort und dann kriege ich eine Videoaufnahme und kann beweisen, dass das eben nicht so war. In Deutschland ist es ein bisschen schwieriger. Ich sage jetzt nicht, dass es deshalb Deutschland schlechter geht oder irgendwas, aber es ist halt, wir haben ein anderes Bedürfnis. Ne? Wir wollen auf der einen Seite Sicherheit haben, möchten nichts für die Polizei zahlen, haben keinen Respekt vor der Polizei, finden es auch blöd, wenn viel Polizei auf der Straße ist, weil dann fühlt man sich wieder kontrolliert. Man will auch keine Kameras aufgestellt haben, aber Sicherheit will man trotzdem haben. Und so Kamera wäre schon gut, aber halt nur dann, wenn man sie braucht. Ansonsten muss man die Daten löschen. Also wir haben da ein sehr, sehr verklärtes Bild zu diesen Themen. Und dann kommt der Punkt, es muss ja bezahlt werden. Jetzt, wo willst du es denn hernehmen, wenn du keinen König hier hast oder irgendwas? Also wir wollen jetzt bitte nicht über Monarchien oder sowas diskutieren. Das ist, glaube ich, auch der verkehrte Moment. Das ist auch sicherlich das verkehrte Grundsatzdebatte. Aber irgendwo muss es herkommen. Und dann sind halt die Menschen, die hier produktiv sind, verpflichtet, auch etwas an den Staat abzugeben. Also auch ich zahle auch meine Steuern in unterschiedlichen Formen. Ich habe eine Einzelunternehmung, das muss man auch mal ganz klar sagen, weil immer sagen, ja, du sprichst ja leicht, du hast ja keine Einzelunternehmung. Doch, habe ich, zahle da auch viel Steuern. Wir haben GmbHs, ich habe eine AG, wir haben, das Einzige, was wir gerade nicht haben aktuell, ist eine GmbH und Co. KG. Das hat man nur mal, um etwas zu wandeln. Also da gibt es auch so einen kleinen Trick, kann ich vielleicht irgendwann mal reinschmeißen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich zahle meine Steuern. Und zwar deutlich. Und dann kommen die Menschen halt hierher und sagen, hey, ich würde keine Steuern sparen. Und da muss ich erstmal so einen kleinen Dämpfer irgendwie weitergeben, weil es geht nicht darum, Steuern zu sparen, es geht darum, mehr Geld zu verdienen und mit diesem Geld effektiv zu arbeiten, am Ende einen Gewinn zu produzieren. Und wenn du in Deutschland einen Gewinn produzierst, dann führst du Steuern ab. Wichtig ist halt nur, Gewinn zu produzieren und das Geld auch zu haben. In einer Einzelfirma ist es sehr schwierig, da hat man eine hohe Spitzensteuersatz, 42-45%. Umsatzsteuer geht auch noch weg. Ja, dann sitzt man manchmal da und denkt so, fuck, du, wo ist denn eigentlich mein Geld hinmarschiert? Und viele im Handwerk werden jetzt gerade sagen, wo ist mein Geld? Und das ist das Problem, man packt Geld zur Seite und alles, was man zur Seite packt, also Altersvorsorge, man gönnt sich irgendwas. Das Haus, das man selbst finanziert, in dem man lebt, die Miete, das sind ja alles private Entnahmen, die senken nicht den Gewinn. Und dann hast du das Gefühl, scheiße nochmal, wo ist denn eigentlich jetzt das ganze Geld hin? Weil du musst überlegen, wenn du Miete zahlst, ist es eine Privateinnahme, da zahlst du 3.000 Euro Miete vielleicht, hier in München, vielleicht 1.500 irgendwo draußen, dann hast du plus 42%. Das muss dir immer klar sein. Du erhöhst automatisch deinen Gewinn dadurch und der ist mit 42% versteuert. Also eigentlich kostet dich die Miete keine 3.000 Euro, sondern die kostet dich halt 6.000 knapp. Ja, das vergessen halt viele und dann kommt die Steuer und dann macht's Boom. Ja, und dann sagen wir, gehen in eine GmbH. Warum in eine GmbH? Aus dem einfachen Grund, weil die rechtliche Sphäre einfach abgeschlossen ist. Alles, was in der GmbH drin ist, ist in der GmbH drin und wird auch da entsprechend versteuert und verhackstückelt. Die Einzelunter, also das was du privat, das Einzelunternehmen, das, was du privat im Endeffekt an Kosten hast, deine private Miete und so, musst du dir durch dein Gehalt ausführen. Ja, dann zahle ich auch wieder Steuern, richtig? Aber du zahlst sie vorweg, ne? Du hast im Endeffekt dein Gehalt, da zahlst du die Steuern drauf. Wenn du es richtig machst, musst du keine Sozialversicherungsbeiträge zahlen, was ich dir wirklich rate. Kommen wir später übrigens noch drauf. Und dann ist im Endeffekt das Kapital, das auf deinem privaten Konto landet, ist endversteuert und dann kannst du die Miete und so zahlen. Ist das jetzt nicht das Gleiche? Na, bedingt, weil natürlich das Gehalt, das du dir ausführst für deine private Lebenshaltung in der GmbH, den Gewinn senkt. Ist jetzt nach Adam Riese nicht die beste Option, weil du musst überlegen, eine GmbH 30% Steuern, dein Gehalt in der Spitze 42-45%. Das heißt, du senkst 30%, um 42-45% zu zahlen. Ja, clever ist es jetzt auch nicht. Das heißt, ich würde mein Gehalt immer danach ausrichten, was ich wirklich zum Leben brauche. Und da hast du dann trotzdem einen kleinen Vorteil, weil du musst überlegen, du senkst ja mit dem Gehalt 30%. Also wenn man es jetzt mal übertrieben rechnen würde, zahlst du auf dein Gehalt im Verhältnis eigentlich nur 12%, weil 30% hast gesenkt, 42 zahlst du, vielleicht auch 45, je nachdem, wie viel Gehalt du rausnimmst. Und dann bleibt halt die Differenz übrig. Und in der Einzelunternehmung ist es nicht so. Da ist im Endeffekt alles, was in den Suppentopf reinläuft, mit einem großen Schopflöffel wird rausgenommen und das wird alles mitversteuert. Alles, was weggenommen wird, tut diesen Topf nicht kleiner machen innen drin. Und das Finanzamt sagt, juhu. So, jetzt ist die Frage, wie kann man Steuern sparen? Will man das eigentlich? Und in Deutschland ist es so, also Steuern sparen ist so eine Frage. Du kannst halt durch Investitionen Steuern sparen. Also du kannst investieren und dadurch Steuern sparen. Hast du vielleicht schon mal gehört, deinen Steuerberater, wenn du ihm sagst, meine Steuer, ich will nicht so viel zahlen, ich habe das Geld nicht. Sagt, ja, dann musst du eine Investition machen. Also wir machen zum Beispiel dann, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Freiberufler habe oder wenn wir Ärzte haben oder so, da gibt es momentan gute Möglichkeiten über Abschreibungen zum Thema Photovoltaik. Wenn euch sowas interessiert, schreibt mich gern an. Wenn du Freiberufler bist, also Arzt zum Beispiel, oder Handwerker schon sehr lange im Einzelunternehmen, nicht mehr in der GmbH willst, einfach gewisses Vermögen hast und sagst, ich will jetzt aber in den letzten Jahren nicht mehr so viel Steuern zahlen oder solche Geschichten, dann schreib mich gern an. Es gibt ja meine Anfrageseite, kannst du auf Instagram gucken. Da haben wir gute Möglichkeiten, wie du über Photovoltaik wirklich seriös und es gehört dir das Zeug, es ist keine geschlossene Beteiligung, irgend so ein Quark, kein Filmfonds oder irgend so ein Scheißdreck. Wirklich seriös, logischerweise, weil sonst würde man es nicht anbieten. Steuerlich geprüft, rechtlich geprüft, geben wir an unsere Mandate. Das musst du auch nicht auf dein Haus platzieren, da gibt es andere Möglichkeiten. So, oder aber wenn du eine Firma hast und ein großes Dach hast zum Beispiel, wo du sagst, hey, das wäre eigentlich cool, ich habe jetzt das Geld dafür, sowas wie eine Photovoltaik. Auch da bitte melde dich, ich meine nicht ernst, also wenn du große Lagerflächen hast, Hallenflächen, Dachflächen hast, die frei sind, melde dich, das ist keine Werbung oder irgendwas, wobei doch immer, ist ja scheißegal. Melde dich, weil auch da kann man Möglichkeiten ausbauen, wie wir dir helfen können, deine Steuer zu senken. Ob das übrigens eine GmbH ist oder ob das eine Einzelunternehmung ist, ist in dem Moment egal, weil auch ein GmbH-Geschäftsführer oder ein Vorstand von einer Aktiengesellschaft hat ja auch ein Gehalt. Also auch das funktioniert. Wie gesagt, der erste Part, natürlich, man denkt immer an die Freiberufler, aber auch wenn du hohes Gehalt als Gesellschafter Geschäftsführer hast, ab 100.000, 150.000 oder sowas, vielleicht auch 200.000 Euro, melde dich, weil da können wir viel machen, glaubst du mir. Und wenn du eine Firma hast, eine GmbH oder mit großen Hallenflächen, Dachflächen, melde dich auch. Bauen wir dir Konstrukte, wie wir schön Steuern sparen. Aber denk dran, dieses Sparen funktioniert nur durch Investitionen. Und über was ich jetzt heute mit dir reden möchte, ist, was gibt's denn für Möglichkeiten, taktisch gut Steuern zu sparen? Und das sind jetzt vielleicht auch mal so ein bisschen kontroverse Dinge. Nochmal, mein Podcast ist bekannt für seine Kontroversität. Sie sind wichtig, diese Parts, okay? Deswegen hör mal genau hin und überleg auch, wenn du jetzt keine GmbH hast oder keine Aktiengesellschaft oder so oder auch noch keine Holding, vielleicht bist du noch Einzelunternehmer oder möchtest in die Firmen gehen, bleib dran, weil das sind Themen, die kannst du im privaten Leben auch gebrauchen, okay? Bevor ich das jetzt aber starte, möchte ich noch mal ganz kurz News vom Kinzel rausschmeißen.
News vom Kinzel.
Was gibt's denn aus meinem Leben für News? Wir haben die erste Quartal rum, das zweite Quartal ist jetzt mittendrin. Das heißt, die Firmen laufen gut. Wir haben draußen die wirtschaftliche Situation, die habe ich ja schon mehrfach erzählt. Jetzt ist es zum kleinen Aufschwung aktuell in der Wirtschaft gekommen. Das sind aber keine News, die jetzt mit mir zu tun haben, haben aber doch indirekt mit mir zu tun, weil wir sind ja umgezogen. Wir haben ein neues Büro bezogen hier in der Münchner Innenstadt. Hatten also viel, viel zu tun. Wir sind in München direkt am Siegestor. Also wenn du von der Autobahn kommst, in die Stadt fährst, das Siegestor vor dir siehst, dann kannst du mitten am Siegestor mal nach links gucken, mal winken, da ist unser Büro. Was hat es jetzt mit News vom Kinzel zu tun? Wir haben YouTube aktuell ein bisschen eingefahren, weil ich die Zeit einfach nicht hatte. Muss man einfach ganz klar sagen. Das war einfach, die letzten Monate war sehr heftig. Und wenn du die YouTube-Videos anschaust und die gut findest, dann freue ich mich natürlich auch, wenn du bei YouTube mir folgst. Kommentar hinterlässt und natürlich auch likest, logischerweise, das ist ja auch da, es ist das Brot, genauso im Podcast, ne, wenn du hier einen Kommentar oder eine 5-Sterne-Bewertung da lässt, ist das unser Brot von den Menschen, die sowas machen. Aber wir werden jetzt YouTube wieder anlaufen lassen und wir haben heute Freitag, den 10. Mai, wir werden am Morgen einen ganzen Tag Videodreh zu den ersten neuen Videos. Wir werden eine Roomtour machen hier vom neuen Büro. Ihr habt euch das gewünscht. Ich habe gestern am 9. eine Roomtour angekündigt oder gefragt, ob ihr sowas wollt. Und haben dann den Dreh ein bisschen umgestellt. Ich habe gesagt, okay, wir müssen die Videos, die wir machen, alles super. Aber wir müssen noch bitte so ein bisschen Roomtour mit dazu machen, weil ihr offensichtlich mein Büro sehen wollt. Das haben wirklich sehr, sehr viele mitgemacht. Ich glaube, fast 500 Leute. Das ist viel für so eine Abstimmung bei Instagram, wenn man so überlegt, wie viel dann die Stories auch schauen. Also machen wir das. Ich freue mich auch drauf, wenn dann alle, die dann auf Bitte machen eine Roomtour gedrückt haben, auch natürlich das YouTube-Video anschauen. Kannst du ja schon mal rüberspringen auf YouTube, auf Folgen drücken, damit du keine Folge mehr verpasst. So, das sind die News. Wir werden auch von der Kommunikation ein bisschen umstellen. Der Podcast hat ja ein neues Bild bekommen. Da kannst du mir auch mal wirklich, Umfrage hier. Ganz kurz, wie findest du das neue Bild? Mach mal schön oder sehr schön. Und wie gesagt, wir bauen ein bisschen um hier bei den ganzen Themen. Jetzt haben wir wieder die Zeit dafür und in den AGs. Also in der Aktiengesellschaft der Palonik wird es ab August rauchen, dass es gar nicht mehr Rauch produziert werden kann. Verspreche euch, das wird ein Brett. Also auch da, wenn du in der Branche eine neue Heimat suchst, kann ich dir mit News vom Kinzel direkt mitgeben. Wir können sie sein, aus bestimmten Gründen. Welche kannst du dich gerne bei uns melden, dann sage ich sie dir. So, jetzt geht's aber weiter mit dem Thema Steuern sparen. Also, was für drei Möglichkeiten möchte ich dir mitgeben? Das erste Thema ist, wenn du eine GmbH hast und du überlegst oder hast vielleicht sogar schon ein Objekt, ein Gebäude, in dem du lebst. Da muss man auf zwei Sachen aufpassen. Also nicht in dem du lebst, sondern in dem du deine Arbeit verlebst, also dein berufliches Leben lebst. Ein Betriebsgebäude, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn du sowas hast, dann ist ja immer die Diskussion, gehört dir die Firma und gehört dir das Gebäude, hast du eine Betriebsausspaltung. Das ist nicht schön. Betriebsausspaltung ist scheiße. Warum? Tu mir einen Gefallen, sprech mal mit einem Steuerberater. Der hat ja die Scheiße eingebrockt wahrscheinlich. Hat ja nicht gesagt, mach's nicht. Wir sagen bei solchen Themen, ja, pass auf, tu mir einen Gefallen. Entweder du kannst das Gebäude 50-50 mit deiner Ehefrau halten, dann ist das Thema weg, weil du nicht mehr 100% oder nicht mehr Mehrheitseigner deines Gebäudes bist und gleichzeitig Mehrheitseigner deiner Firma. Ist übrigens auch so, wenn die Firma 50-50 deiner Frau gehört, dann ist das Thema auch erledigt. Jetzt ist bloß die Frage, macht es Sinn, überhaupt in der privaten Sphäre so ein Gebäude zu besitzen? Du sagst, Mensch, ich zahle so viel Miete, ich will ein Gebäude bauen, dann gehört es ja dir. Das heißt, du kannst mit der Miete im Endeffekt deine Raten tilgen, die du gegenüber der Bank hast, wenn du es finanzierst. Also macht es ja vom Grundsatz her schon mal Sinn. Man hat Eigenheim, also betriebliches Eigenheim, so muss man sagen, ist ja gut, hast ja Werte, sind nicht schlecht. Nur die Art und Weise, wie man es baut, das ist die Frage, macht es Sinn? Und da gebe ich dir was mit. Schau mal, überleg Folgendes. Du hast eine GbR, meistens wird es in eine GbR gepackt oder noch schlimmer eine GmbH und Co. KG. Oder du bist vielleicht sogar privat in diesem Gebäude. Egal ob 50-50, ob ihr die Betriebsausspaltung geklärt habt, völlig Wurst jetzt erstmal. Nimm mal nur diesen Punkt. Jetzt überleg mal, was passiert. Du hast ein Gebäude, das du im Endeffekt privat nutzt. Was passiert denn mit den Mieten, die du bekommst? Die Mieten, die du bekommst, gehen auf dein zu versteuerndes Einkommen. Wenn du eh schon ein gutes zu versteuerndes Einkommen hast und einen guten Gewinn, weil sonst hättest du ja wahrscheinlich das Haus oder das Objekt nicht bauen können, dann wird die Miete mit 42% versteuert. Das heißt, fast die Hälfte von der Miete ist weg. Was du senkst auf der anderen Seite in der GmbH, ist natürlich dein Gewinn. Das heißt, du transferierst Geld aus der GmbH aus. Und jetzt sind wir bei einem ähnlichen Punkt wie beim Gehalt. Beim Gehalt überlegt man sich das immer und sagt so, hey, ja, 30% habe ich gespart und 42% habe ich gezahlt. Jetzt denk bitte mal an dein Gebäude. Clever ist es doch nicht. Du senkst 30% in deiner GmbH oder AG, was auch immer, und hast auf der anderen Seite 42% gezahlt. Jetzt musst du mal überlegen, wenn es auch noch eine GmbH und Co. KG ist, dann zahlst du ja in deiner Firma auch auf deine Gewinne 42%. Deswegen hasse ich ja diese Konstruktion so. Und schiebst es dann rüber, hast vielleicht sogar noch Betriebsausspaltung und hast nichts gesenkt. 42 gezahlt, 42, also auf der einen Seite 42, auf der anderen Seite 42. Das hebt sich auf, das ist völlig von Arsch. Und jetzt kommt noch ein anderer Punkt dazu. Jetzt überleg mal, wie deine Finanzierungsraten gestrickt sind. Die bestehen ja aus einer Tilgung und aus einem Zins. Dann hast du eine gewisse Abschreibung auf dem Objekt. Wenn du jetzt diese Abschreibung im Endeffekt ins Ende kommt, also wenn die 10 Jahre, meinetwegen von der, weil du vielleicht eine höhere Abschreibung hattest oder auf 30 Jahre, wenn diese Abschreibung gegen Ende kommt und dann noch Folgendes passiert. Die Zinsen und Tilgungen sind ja gleiche Raten. Aber nachdem du immer mehr abzahlst, wird der Zinsbetrag ja immer geringer und die Tilgung immer mehr. Guck dir mal deine Finanzierung an. Jetzt muss man wissen, die Zinsen kann man absetzen, die Tilgungen aber nicht. Das heißt, du kriegst auf einmal ein Gap, weil du zahlst sehr viel an Miete, kannst die Zinsen, die immer niedriger werden, nicht weiter absetzen, deine Abschreibung geht zur Neige und dann hast du die Situation, dass die Miete, die du ausführst im Privaten, gar nicht mehr reicht, um die Steuer zu zahlen, weil die Miete geht raus, die ist wahrscheinlich ausgerichtet danach, wie deine Finanzierungsrate ausschaut und auf einmal kommt die Steuer und dann hast du dir zu wenig Miete ausgezahlt, um die Zins- und Tilgung und die Steuer zu decken. Und dann musst du Steuern nachzahlen. Und dann fragst du dich, wo soll ich die hernehmen? Kann ich das sagen? Aus dem Gehalt, das du dir ausführst, dafür war es aber nicht gedacht. Weil das Gehalt, das du dir ausführst, hast du gemacht, damit du eine private Lebenshaltung finanzieren kannst. Und dann haben wir eine Grütze, haben wir einen Salat. Und dann sitzen die Leute da und sagen so, nein, großer Gott, was soll ich machen? Das sind Live-Themen hier bei uns. So, und dann kommt man zu dem Punkt, was macht man da jetzt? Und dann sagen wir, naja gut, also das Gebäude jetzt explizit in eine GmbH zu bringen, das muss schon gut gemacht sein, weil wenn du jetzt dieses Gebäude zum Beispiel in eine GmbH transferieren würdest, würdest du wieder Grunderwerbsteuern zahlen. Aber es gibt einen Trick, den wenden wir auch an und wenn du einen guten Steuerberater hast, kennt er den auch. Wenn die Firma, also das Betriebsgebäude betrieblich verhaftet ist, eine Einzelunternehmung ist oder eine GmbH und Co. oder was auch immer, dann gibt es eine Möglichkeit, wie man das in eine GmbH, in eine reine GmbH bringen kann, ohne Grunderwerbsteuern zu zahlen. Auch hier, du darfst dich gerne melden. Ist die Frage nur, macht das Sinn? Der Steuerberater wird schreien, nein, weil dann hast du die 10 Jahre verloren. Also theoretisch kannst du ja nach 10 Jahren dein Gebäude, wenn es privat verhaftet ist, dann kannst du, also eine KG ist auch privat verhaftet, oder GbR, dann kannst du es nach 10 Jahren steuerfrei veräußern. Ja, ist das jetzt gut oder schlecht? Es ist immer gut, klar, wenn du keine Steuern zahlst auf irgendwas. Nur du musst mal überlegen, was du in der Zeit halt gezahlt hast an Steuern während der Laufzeit. Also sprich auf deine Miete. Und dann ist es nahezu Nullsummen im Spiel, dass du hinten das Gebäude so proportional hoch verkaufen kannst, dass du einen Mehrerlös erzielst zu dem, was du gebaut hast. Gerade wenn du eine Produktionsstätte hast auf dem Land oder sowas. Oder irgendein Betriebsgebäude, wo dein Büro ist, an wem willst du denn das verkaufen? Der einzige Mensch, der es wahrscheinlich kaufen würde, wäre der, der auch deine Firma kauft. Da wird es dann Sinn machen. Oder aber du verkaufst deine Firma und hast im Endeffekt das Betriebsgebäude für dich. Dann ist auch irgendwann nur derjenige, der die Firma gekauft hat, der Interessent, weil jemand anders kauft sich sowas einfach nicht. Warum auch? Würdest du das machen? Also ich nicht. Und dann hast du die Situation, dass du auf die Mieteinkünfte auch nochmal 42% weiterhin zahlst, obwohl du eigentlich schon im Ruhestand bist. Und jetzt kommt der Punkt. Was hilft deine GmbH? Naja, wenn du eine GmbH um dein Gebäude bastelst, dann muss man ganz klar sagen, hat es einen Nachteil. Diese 10 Jahre fallen halt weg. Die sind aber nicht schlimm. Weil wenn du eine GmbH hast, in dem du dieses Gebäude stecken hast und dein Gebäude in dieser GmbH verkaufst, dann kannst du ein neues Gebäude kaufen und es dagegen stellen. Einfach erklärt, okay? Näheres bei deinem Steuerberater oder halt bei uns. Was aber viel wichtiger ist, ist, dass wenn du eine Holdingstruktur hast, deine Firma, deine GmbH in der Holdingstruktur drunter hängt und deine Gebäudefirma unter der Holdingstruktur drunter hängt und du verkaufst die Firma und gleichzeitig das Gebäude, dann kauft der neue Mensch, der die neue Firma führt, also dein Käufer, das Gebäude wahrscheinlich gleich mit. Und dann musst du wissen, wenn eine Holding, also eine juristische Person, eine GmbH oder AG, die andere Firmen unten drunter hält, wenn die Firmen verkauft, dann ist dieser Verkauf zu 95% steuerbefreit. Jetzt rechne mal kurz, wenn du Einzelunternehmer bist, dann sind deine Verkaufserlöse, die du erzielst, bei betrieblichen Themen, 42% versteuert. Wenn du eine GmbH verkaufst und sie privat behältst, also privat hältst, hast du 25% auf den, ungefähr 25% auf den Verkaufserlös. Wenn du eine Holdingstruktur hast, zahlst du 1,6% auf den Verkaufserlös, auf deine Firma, die du verkauft hast, aber natürlich auch auf das Gebäude, auf die Gebäudefirma, die du verkauft hast. Weil nochmal, wir haben ja festgestellt, derjenige, der ein Betriebsgebäude kauft, ist wahrscheinlich der, der auch deine Firma gekauft hat. Macht am meisten Sinn. Also kann der 2 GmbHs kaufen und du hast insgesamt für jede Firma nur 1,6% Steuern gezahlt. Und jetzt kommt der Punkt. Während der ganzen Zeit, wo du Mieten erhalten hast, ist in dieser juristischen Person, in dieser GmbH, wo das Gebäude drin steckt, nur eine Steuer von 15% fällig. Warum? Weil nur die Körperschaft gezahlt wird. Du betreibst ja mit dem Gebäude kein Gewerbe, kein klassisches, und du hast eine Körperschaft und dafür zahlst du Körperschaftsteuern. Und dementsprechend hast du nur eine 15-prozentige Steuer drauf. Jetzt musst du mal rechnen. Deine Firma macht Gewinne, deine Aktive. Diese Gewinne werden gesenkt durch die Miete. Das heißt, du senkst 30% durch die Mieteinkünfte. Schiebst das rüber in die GmbH, die dein Gebäude hält. Und dort zahlst du nur 15%. Der Transfer nach oben ist mit 1,6% versteuert. 15 plus 1,6, also nach oben in die Holding. 15% plus 1,6 ist weniger als 30. Du senkst 30, um 17% ungefähr zu zahlen. Das ist eine legale Möglichkeit, Steuern zu sparen. Du kannst deine Miete dann auch entsprechend darauf anpassen. Und jetzt kommt der Punkt, die Finanzierung. Ja, wenn ich eine neue Firma gründe, dann habe ich ja im Endeffekt keine Möglichkeit, eine Finanzierung zu kriegen. Naja, wenn du privat haftest, dann schon. Das ist der Bank erstmal egal. Und dieses Thema, also wenn du nicht genug Geld hast und die Bank deine aktive Firma nicht liquide genug sieht und du gründest eine neue Firma und da ist im Endeffekt das Gebäude drin, dann beißt du in den sauren Apfel, wenn es um das Thema geht, wie finanziere ich? Du musst dann privat mit haften. Aber wenn du das schon tust, dann solltest du in der Struktur so aufgestellt sein, dass du Steuern sparst und nicht zu viel Steuern zahlst. Durch solche Strukturen geht das. Das ist das, was wir machen. Part Nummer 2 ist ein ähnlicher Part. Und der ähnliche Part ist deshalb interessant, weil das haben die meisten. Gebäude haben jetzt nicht viele. Wie finanzierst du denn deine Maschinen oder dein Auto? Finanzierst du die, also gehören die dir? Oder liest du die? Ich werde ganz oft gefragt, ja, macht jetzt mehr Sinn, finanzieren oder zu leasen? Das kommt ein bisschen drauf an, logischerweise. Aber du musst überlegen, was du willst. Wenn du etwas kaufst, eine Maschine oder ein Fahrzeug, dann hast du den Kaufswert, also den Wert, den du bezahlt hast, als Abschreibung. Maschinen 10 Jahre ungefähr, Fahrzeug 5 Jahre. Gibt auch andere Optionen. Sprech mit einem Steuerberater. Ich rede immer so vom Grundsatz, okay? Weil sonst, ich darf ja keine Steuerberatung betreiben. Das möchte ich auch nochmal ganz klar sagen. Ich bin Unternehmer und schmeiße dir hier einfach nur meine Themen rein, mit denen ich rechne im Kopf, wo ich sage als Unternehmer, macht das Sinn oder macht das nicht Sinn. Alles, was ich dir übrigens hier erzähle, wenn du dich von uns da beraten lässt, segnet unsere Steuerkanzlei aus der Firmenfamilie und die Rechtsanwaltskanzlei ab. Es müssen da Verträge gemacht werden. Das geht auch nicht einfach so. Du musst Verträge machen. Auch das ist ganz, ganz wichtig. Aber vom Grundsatz her erzähle ich dir jetzt mal, was möglich ist. Das heißt, das Fahrzeug, das du in der Firma hast, das senkt natürlich deinen Gewinn. Jetzt bist du total glücklich, hast dieses Fahrzeug im Endeffekt abgeschrieben. Jetzt ist aber so, nach 3 Jahren wollen ja die meisten ein neues Auto, spätestens nach 5. Jetzt steht dieses Auto mit 1 Euro in den Büchern. Was passiert denn dann, wenn du es jetzt wieder verkaufst oder deinem Händler hinstellst und sagst, ich hätte gerne ein neues? Den Kauferlös, den du hast, und das kann ja bei einem 911 oder bei irgendwas gar nicht so wenig sein, der erhöht sofort wieder deine Steuer, weil du mit 1 Euro das Zeug in den Büchern hast und dann im Endeffekt irgendwann die Thematik kommt, dass das Objekt, dass es verkauft wird und dann hast du die Steuer wieder zurück, also musst du wieder zahlen, weil du halt den Verkaufserlös drauf buchen musst. Maschinen übrigens ähnlich und du baust natürlich ein riesen Haftungsvolumen auf. Alles, was in deiner Firma drin ist, also alle Maschinen, egal wie teuer die jetzt sind, mit 1 Euro, sind Haftungsvolumen. Das heißt, wenn es dir scheiße geht und du an die Insolvenz denken musst, sind die alle mit weg. Jetzt kommt der Punkt, wenn du jetzt in so einer Situation dann verkaufst, weil du sagst, du brauchst Geld und du verkaufst so eine Maschine und die steht mit 1 Euro in den Büchern und das Ding hat einen Wert von 200.000 Euro, dann kannst du 30% davon über die Wuppe gehen lassen. Das heißt, du kriegst nicht das Geld für die Maschine, das du eigentlich bräuchtest, um dich zu retten, weil es verkehrt aufgebaut ist. Und wenn das alles in die Grütze geht, ist alles weg. Mit was um alles in der Welt willst du denn damit erstarten? Deshalb ist auch hier die Frage, ob man Fuhrparks oder Maschinenparks. über eine Holdingstruktur nicht auslagert. Du hast keinen klassischen Steuervorteil im ersten Moment, weil ob du die Maschine in der einen Firma hast oder in der anderen Seite, da ist jetzt erstmal kein Momentum da. Aber was du machen kannst, ist Folgendes. Wir reden ja über Leasing. Du kannst dir sowas Ähnliches wie ein eigenes Leasing geben. Leasing ist nichts anderes als eine Miete. Und du kannst dir aus dem Fuhrparkfirma oder aus einer Maschinenparkfirma deine Maschine nach rechts vermieten. Was ist der Vorteil? Miete senkt 100% in der GmbH die Steuer. Jetzt schiebst du es auf die andere Seite. Auf der anderen Seite, die Firma, die im Endeffekt die Maschinen zum Beispiel hält, hat natürlich auch einen Steuersatz von 30%. Da gibt es diese 15% nicht, also dass du nur die Körperschaft zahlst. Aber du kannst hier die Abschreibung ganz anders kalkulieren. Und vor allem, wenn du so einen Maschinenpark hast, dann tauschst du vielleicht auch mal aus. Der Kauf der neuen Maschine wird gegen die alte Maschine gerechnet. Das ist jetzt ein ganz minimaler Steuervorteil. Wenn man es wirklich richtig macht, dann können wir da Steuervorteile generieren. Es ist aber hauptsächlich auch ein Punkt, dass du die Hauptfirma entlastest, was die Haftung angeht. Du hast in deinem Maschinenpark dann im Endeffekt Eigen und auf der anderen Seite hast du die aktive Firma. Die dürfen halt dann bei der Finanzierung nicht verstrickt werden, muss man drauf aufpassen. Wenn also die eigene Firma, die Hauptfirma pleite geht, hast du die Maschinen draußen und auch den Fuhrpark draußen, kannst also mit einer neuen Firma sofort wieder loslegen und kannst was Neues machen und kannst vor allem weitermachen. Das Gleiche gilt übrigens für dein Warenlager. Gleiches Thema. Wenn du ein extrem großes Warenlager hast, empfehlen wir definitiv, lager es aus. Weil wenn dein Warenlager in der Haftung steckt, verdammte Scheiße, was machst du dann, wenn was passiert? Auch hier lassen sich steuerliche Konstrukte bauen. Man muss es nur überlegen. Dein Steuerberater sagt vielleicht, ist viel zu wild, du hast ja 5 Firmen, da musst du ja alles Bilanzen machen. Sorry, aber selbst wenn du für die Bilanz 10.000 Euro pro Firma zahlen würdest, was du nicht tust, weil du musst überlegen, du hast da ja nur Maschinen drin, da gibt es ja kein großes Personal, vielleicht 1-2 Leute, und dann hast du im Endeffekt nur die Mietbuchungen, die verbucht werden. Wenn da dein Steuerberater 10.000 Euro Bilanz verlangt, also sorry, dann ist er zu teuer. Der Holding kostet 2.500 Euro vielleicht. Und unten drunter die Firma, je nachdem, was sie halt für Umsatzvolumen machen. Aber da ist ja nicht viel Buchungssätze drin. Aber ey, das holst du doch 100-mal wieder raus, rechne das mal durch. Wenn jemand sowas sagt, mach das nicht, weil das ist zu viel Aufwand, dann ist es kein Unternehmer. Das ist doch nicht die Frage, wie viel Aufwand habe ich, sondern wie viel Geld spare ich, wie enthafte ich meine Firmen, wie unternehmerisch denkend bin ich unterwegs. Und zu sagen, das ist neuer, da muss ich die Bilanzen machen, das ist nicht unternehmerisch denkend. Auf gar keinen Fall. Und damit kommen wir zum letzten Part, den du dir vielleicht mal überlegen kannst zum Thema Steuern sparen. Und ich möchte hier auch nochmal ganz deutlich dazu sagen, eigentlich geht es gar nicht darum, Steuern zu sparen. Weil wenn du eine Firma gründest, dann erwarte ich von dir, dass du im Kopf committed bist auf Gewinn. Ohne Gewinn, wenn du nicht dieses Commitment hast, macht eine Firma keinen Sinn. Umsatz ist Schall und Rauch und für den Arsch. Es muss was hängen bleiben. Selbst Umsatz mit Ausführung deines Gehalts ohne Gewinn in der GmbH, dann hast du dann deine Arbeit bezahlt als Geschäftsführer. Alles gut, aber du hast dich nicht bezahlt als Gesellschafter, als derjenige, der die Firma hält, der dieses Investment tätigt, der die Haftung auch trägt. Da muss ein Gewinn übrig bleiben, damit du ihn dir ausschütten kannst. Und wenn man einen Gewinn macht, spart man keine Steuern. Deswegen empfinde ich es nicht als steuersparend, Maschinen zu kaufen, die man gar nicht braucht, um Steuern zu sparen. Das macht keinen Sinn, weil du sparst keine Steuern, wie ich gerade schon gesagt habe. Du verlagerst etwas, genauso mit einem Gebäude. Das ist völliger Bums. Du kaufst ein Gebäude, um Steuern zu sparen und machst es privat. Dann zahlst du mehr Steuern, verstehst du? Deswegen musst du global denken und überlegen, wie kann ich wirklich im System Steuern sparen? Und damit sind wir beim letzten Punkt und damit bei dem, was wir seit Jahrzehnten bauen, Holdings. Weil, schau mal, wenn du Gewinne hast und die in einer GmbH austransferierst, dann hast du 30% in deiner Firma gezahlt auf die Gewinne. Hast einen Gewinn nach Steuer. Und an dich privat auszuschütten, heißt nochmal 27% Steuern hinterher. Wenn du eine GmbH und Co. KG hast, was noch viel schlimmer ist, wird der Gewinn mit 42% versteuert. Völlig für den Arsch. Was solltest du denn? Also in der Spitze, okay? Einzelfirma, genau dasselbe. Und ich rede deswegen immer über einen Spitzensteuersatz, weil das muss dein Anspruch sein. GmbH und Co. KG, zahlst du den Gehalt aus? Nein. Und wenn das über die obere GmbH, also über nicht über den Kommanditisten geht, sondern über die GmbH geht dein Gehalt, noch schlimmer. Das ist ein Konstrukt, das funktioniert auf Dauer so nicht. Du wirst dich dumm und dämlich zahlen an Steuern. Aber wir bauen Holdingstrukturen deshalb, weil man die Gewinne ja auch günstiger austransferieren kann. Nämlich, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, 95% steuerbefreit. Mit einem Satz von 5% auf die Gewerbesteuer und die Körperschaftssteuer. Jetzt haben wir 1,6%. Die du zahlst, in der Spitze, okay? Weil wir sagen mal, die Gewerbesteuer ist hier unterschiedlich, also nur meistens 1,5, aber ich sage immer 1,6. Warum sollten wir jetzt die Gewinne aus der Firma holen und diese Steuer dann sparen, wie ich es gerade gesagt habe? Aus dem einfachen Grund, weil du deine Firma enthaften musst. Wenn deine Gewinne in der aktiven Firma bleiben, dann sind diese Gewinne Haftungsvolumen. Wenn deine Firma abbrennt, sind diese Gelder weg. Wenn du deine Firma verkaufst, wird kein Mensch dir deine Gewinnvorträge zahlen. Niemand zahlt das. Wir machen wirklich über Excalibur, über unsere M&A-Verhandlungsfirma und über die M&A-Firma unserer Kanzleien, also unserer, aus der Firmenfamilie, wickeln wir wahnsinnig viele Firmen ab. Kein Mensch zahlt diese Summe. Also wenn du eine Firma verkaufen willst oder du Firmen kaufen willst, bitte als gestandener Unternehmer, nicht so, hey, ich bin und habe jetzt Uni fertig, kaufe eine Firma. Kann funktionieren, in 90% der Fälle ist es eher ein Traum. Wenn du einen Traum zum Ziel machst, das Ziel wirklich belegst, Gas gibst, kannst dich melden. Ansonsten bitte nur, wenn du wirklich Unternehmer bist, der seine Firma verkaufen will oder in seinem bestehenden Netzwerk was dazu kaufen will. Okay, dann machen wir das gerne. Also, Gewinnvorträge in der Firma, in einer GmbH oder AG sind grauen. Du musst sie austransferieren, und zwar in deine Holding. Oder halt an dich privat. Nur wenn du die an dich privat, dann hast du halt 27% Steuern gezahlt. In der Holdingstruktur halt nur 1,6. Jetzt kommen viele Steuerberater und sagen, ja, aber dann sind die ja wieder in der GmbH. Richtig, eine Holding oben drüber ist entweder eine GmbH, alles andere macht keinen Sinn, oder halt eine AG, alles andere macht keinen Sinn. Also GmbH oder AG. UG bitte nicht. So, jetzt sind die da oben drin. Unabhängig davon, dass es wirklich Möglichkeiten gibt, die gar nicht so wahnsinnig schwer sind, aus der Holding Geld nahezu steuerfrei in ein Privatvermögen zu bringen. Wenn dein Steuerberater es nicht weiß, auch hier wieder melde ich. Also auch das ist überhaupt, also grundsätzlich kein Problem. Du musst nur ein System bauen, okay? Und dieses, das ist genau der Punkt. Die Leute bauen Holdings und haben kein System, sondern haben einfach nur Holding. Herzlichen Glückwunsch. Aber das ist, du kaufst ja auch kein Auto und hast keinen Führerschein. Okay, also wer das macht, okay, vielleicht zur Geldanlage, aber meistens hat man ja einen Führerschein und wir helfen dir halt mit dem Auto, dieser Holding, zu fahren. Aber was noch viel wichtiger ist, selbst wenn wir das nicht hätten, das System, dann hast du die Gewinne, die in der GmbH drin sind. Wenn du die jetzt ausschüttest, bitte, zahlst du 27% Steuern. Und, was noch schlimmer ist, sie sind voll in der Haftung. Jetzt nehm mal an, du hast eine Holding, schiebst es hoch in die Holding und hast durch uns keine Möglichkeiten bekommen, das Geld nahezu steuerfrei in dein Privatvermögen zu bringen. Übrigens nicht nur durch uns, das könnte theoretisch jeder Steuerberater und jeder Rechtsanwalt. Wichtig ist halt nur, es muss ein Steuerberater und Rechtsanwalt dabei sein und die müssen halt ein bisschen unternehmerisch denken. Dann geht es. Dann findest du auch die Lösung. Aber jetzt nehmen wir mal an, du hast es nicht. Jetzt steckst du oben in der Holding drin das Geld. Der erste Vorteil ist, du hast deine aktiven Firmen enthaftet. Das heißt, passiert was in deiner Firma, hast du für sehr wenig Geld deine Gewinne hochtransferiert. Das muss aber rechtzeitig passieren. Weil so einen Tag vor der Insolvenz hochschieben, da sagt der Insolvenzverwalter, da hätte ich gern wieder zurück. Okay, das geht nicht. Aber rechtzeitig die Möglichkeit zu haben, das ist der entscheidende Punkt. Jetzt steckt es oben in der Holding, du hast unten deine Firmen abgeschnitten. Jetzt, wenn du es austransferierst, hättest du im Notfall halt 1,6% zu viel gezahlt. Das ist aber ja nicht die Realität, dass man kurz vor der Insolvenz das hochschiebt, weil es halt auch nicht geht. Also hast du eine gewisse Zeit lang dein Geld oben in der Holding gehalten. Und dieses Geld arbeitet doch. Das legst du an. Kaufst ja schöne Luxussachen, die du da drin verbuchen kannst. Du kannst Uhren in der Holding verbuchen. Du kannst Autos in der, also mit Wertanlagen in der Holding verbuchen. Aber du kannst da oben natürlich auch Geldanlagen betreiben. Hey, und 1,6%. Da kannst du dein Geld aktuell bei der Sparkasse auf ein Tagesgeldkonto legen, in deiner Holding. Da zahlst du, also kriegst du 3% Zinsen aktuell. 3% minus 30% ist immer noch mehr als 1,6, das du gezahlt hast, um es zu enthaften. Und selbst wenn du dann wirklich keinen guten Berater hast, der dir hilft, das Geld wirklich in dein Privatvermögen zu bringen, und du auch keinen guten Berater hast, der das Geld anlegt und mehr als 3% rauswirtschaftet, also nur diese 3% entstanden sind, hast du immer noch einen minimalen Gewinn, wenn du dann 25% ins Private transferierst, weil du eh A, nicht alles brauchst, B, die Zinsen oben entstanden sind und damit die Steuer aufgehoben haben und du unten drunter die Firma enthaftet hast. Also lass dir nicht so eine Scheiße erzählen, von wegen, mach keine Holding, weil das macht keinen Sinn. Du hast damit deutlich Steuern gespart, wenn du es richtig machst, wie ich es dir gerade erzählt habe. Und jetzt habe ich dir drei Möglichkeiten gegeben, dein unternehmerisches Denken beim Thema Steuern sparen zu optimieren, als Unternehmer voranzugehen und deine Firma größer zu machen. Wichtig, mach Gewinne. Mach als Unternehmer, setz dir nicht das Ziel, ich schreibe so und so viel Umsatz, ich mache so und so viel Umsatz, keine Ahnung. Das Umsatz ist egal. Mach dir das zum Ziel, 1 Million, 2 Millionen, 10 Millionen, 100 Millionen, 1 Milliarde Gewinn zu machen. Dann bist du richtig unterwegs. Und das wünsche ich dir. Und dann kannst du auch drüber nachdenken, wie du das Geld, das du als Gewinn gemacht hast, vielleicht so verpackst, durch clevere Möglichkeiten mit Immobilien, durch clevere Möglichkeiten mit dem Thema Photovoltaik, was ich ganz am Anfang gesagt habe, melde ich gern, durch clevere Möglichkeiten, durch das Thema, wie ich meine Ware und so weiter verarbeite und durch clevere Möglichkeiten mit einer Holding. Wenn du das dann hast, dann bist du Unternehmer und danach Investor. Und da wünsche ich dir ganz viel Spaß dabei. Liebe Grüße aus München, euer Jörg.
Das war's mit einer weiteren Folge Kinzel Mindset. Vergiss nicht, einen Kommentar, eine Bewertung und ein Abo dazulassen. Auch über deine Fragen und deine Teilnahme an den Umfragen freut Jörg sich sehr. Kinzel Mindset ist eine Produktion von Jörg Kinzel in Zusammenarbeit mit Brands and Waves. Bist du interessiert an einer Kooperation oder an einem Interview? Dann melde dich via Mail an kooperationen@brandsandwaves.de. Bis nächste Woche Donnerstag, wenn es wieder heißt Kinzel Mindset, dein wöchentlicher Arschtritt.